Rose Luder. By Invitation Only. Der Podcast von und mit Desiree Nick. Produziert von Fandreams.
Willkommen, meine Lieben. Wir sitzen heute hier im Havelland bei 45 Grad im Schatten. 4 Kilometer von Berlin in Falkensee in der Streusandbüchse von Deutschland. Die Tür meines Gartenhauses ist offen. Man könnte fast denken, man sitzt auf Mallorca. Sonnendurchflutete Gemächer und mein Blick verliert sich in den roten Haaren der Princess of Hell. Erstmal muss ich sagen, danke fürs Kommen. Es ist ja auch immer sehr interessant, wie die jungen Damen, die man einlädt, sich so verhalten. Da habe ich eine kleine Anekdote später noch euch mitzuteilen. Und in diesem Fall bin ich ganz begeistert, dass das lose Luder schlechthin in meiner Runde nicht fehlt. Ich bin stolz darauf, eine attraktive junge Dame begrüßen zu dürfen, auf deren Visitenkarte steht Berlin, New York, Heidelberg. Welcome, Miss Pfalz, Fleur Georgina Bülowius. Und da sind wir schon bei der ersten Frage, wie heißt du eigentlich wirklich?
Ich heiße, du hast es richtig gesagt, Desiree, ich heiße Fleur Georgina Barbara Julia Charlotte Dorothea Bülowius. Das sind, ich habe 6 Vornamen und einen Nachnamen.
Und als was bist du berühmt geworden? Als ich Fleur oder als Georgina?
Nein, ich hatte eigentlich, haben die Medien, glaube ich, ein bisschen durcheinander geworfen. Das, also mein Vorname ist ja Fleur, mein erster Vorname, und mein zweiter ist Georgina, das ist ein Doppelname, Fleur Georgina. Und dann haben die einfach daraus Georgina Fleur gemacht, die meinen Namen vertauscht. Und nachdem das eine große Zeitung zum ersten Mal gedruckt hatte, wurde das dann auch nicht mehr so abgeändert.
Ja, wir haben,
aber ich werde auch Georgina
Fleur. Wir haben mehrere Gemeinsamkeiten, man glaubt es kaum. Ja. Beide einen französischen Vornamen.
Ja.
Désirée et Fleur. Das klingt ja fast wie ein Duo im Bordell. Ne? Verbringen Sie Ihre Nacht mit Désirée et Fleur. Und wir beide sind niemals einer bürgerlichen Existenz nachgegangen. Also wir kommen eigentlich beide vom Tingeltangel. Und mit einem Fuß bist du ja sowieso in der Unterwelt. Und ich finde es faszinierend, die letzten 10 Jahre, auf die du zurückblicken kannst, da frage ich mich, was kommt in den nächsten 70 Jahren noch auf dich zu? Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen und es ist ungeheuer, muss ich sagen, sympathisch an dir, dass du auf meine Einladung so positiv reagiert hast. Denn was der Zuschauer oder Zuhörer nicht weiß, ich interviewe dich ja nicht nur. Nein, du hast ja bei mir geschlafen. Du wohnst bei mir. Wir waren gestern essen. Wir kennen uns ja fast schon 24 Stunden. Und ich möchte dich fragen, fühlst du dich wohl in meinem Paradies?
Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Danke für die Einladung, Desiree. Und wir haben uns ja noch nie persönlich vorher kennengelernt. Und als ich dann die Nachricht von dir bekommen hatte, dass wir uns, dass du mich hier nach Berlin für deinen Podcast einladen möchtest, habe ich mich sehr gefreut über deinen Anruf. Ja? Und bin ihm natürlich sofort nachgekommen, bin hergekommen nach Berlin. Jetzt machen wir diesen Podcast. Gestern Abend sind wir schon, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass diese Gespräche, wie wir uns kennengelernt haben, ich bin ja hier angekommen, wir haben erstmal Kaffee und Kuchen zusammen getrunken, danach sind wir abends essen gegangen. Wir hatten super schöne Gespräche, du warst mir sehr sympathisch. Du warst mir im Fernsehen, du warst für mich irgendwie gefährlich, aber auch sympathisch. Ich wollte dich unbedingt kennenlernen, deswegen bin ich deiner
das
Einladung.
Das ist die Kunst. Gefolgt. Genau. Das ist das Kunstwerk und die Ikone,
Du bist ein Kunstwerk, eine Ikone. Du hast ein, sie hat ein, was man jetzt, was die Zuhörer sich bildlich gar nicht vorstellen können. Sie hat ein wunderschönes Haus. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Ja,
sie ist eine gute
doch
Gastgeberin.
Mal ein bisschen. Wie findest du denn mein Haus?
Ich erzähle es, ja.
Ist es geschmacklos oder ist es geschmackvoll?
Das Haus ist sehr geschmackvoll. Ist alles in so Pastelltönen eingerichtet. Gefällt mir gut. Desiree hat mir heute Morgen zum Beispiel schön ein Frühstück gemacht, so eine Frühstücksbowl mit frischen Früchten und aus Joghurt. Es stand schon bereit, als ich aufgestanden bin, mit frisch aufgebrühtem Kaffee. Also sie ist eine gute Gastgeberin. Ich fühle mich wohl. Und
kannst du dir vorstellen, dass ich Männern auch die Hausschuhe anziehe?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, gestern, also 24 Stunden haben wir jetzt noch nicht, ja, zusammen verbracht. Aber nach 12 Stunden ist mir so ein bisschen heiß geworden. Ich wollte gehen, ich wollte eigentlich mal wieder in Berlin Stadtmitte fahren. Aber es war wunderschön, auch zum Beispiel jetzt gestern Abend unser Abendessen, fand ich sehr
Jetzt muss ich aber sagen, auf die Frage, warum bist du da? Warum? Also ich habe ja viele interessante Damen eingeladen und ich habe auch inzwischen nach meinen eifrigen Bemühungen die eine oder andere Absage. Also Anushka Renzi wollte das gar nicht.
Also nein, ich hätte niemals abgesagt.
Nein, ich möchte das nicht. Sie möchte das nicht. Dass man sie an die Vergangenheit erinnert. Und Patricia Blanco, sehr interessant, hätte mich sehr interessiert. Allein schon mal wegen der Hassliebe auf ihren Vater und wegen der ganzen Schönheitsoperation. Sie hatte sich ja auch aus den Schamlippen neue Brustwarzen ansetzen lassen. Ist natürlich ein Thema, bei dem ich gerne nachfragen möchte. Und vor allem, wie dann jetzt mit ihrem zukünftigen Ehemann der Sex abläuft. Ne? Also wenn dann der Mann dann mit der Zunge vielleicht an der Brustwarze spielt, denkt sie dann, dass jemand bei ihr Fellatio oder Cunnilingus vornimmt oder so. Also das hätte mich schon interessiert. Es ist ja mit den Nerven manchmal so, man sagt ja auch bei Kriegsgefangenen, die haben die Finger verloren und trotzdem juckt es die noch am kleinen Finger oder so. Ne? Also interessante Themen, aber sie hat mich in der Tat mit diesem wunderbaren bayerisch-deutschen Akzent, den ich ja sehr liebe, ist dieser Charme so ein bisschen von München, da hat sie mir ganz lange aufgesprochen, dass sie mich unheimlich gern hat, dass sie auf jeden Fall mit mir zusammenarbeiten möchte, aber dass sie sich nicht im Umfeld dieser Protagonistinnen meines Podcast sieht. Als da sind die Damen, die hier bereits meine Gäste waren, da gehört sie nicht hin, da ist sie eine andere Liga und sie möchte nicht in einem Atemzug mit meinen Gästen genannt werden. Und von daher erhöht es dich umso mehr, dass du todesmutig sofort zugesagt hast. Warum?
Ich habe todesmutig, also ich fand es gar nicht todesmutig. Ich habe mich gefreut, dass du mich angerufen hast, weil ich habe nämlich dieses Promis unter Palmen, dieses Format von
tolles
dir angeschaut.
Tolles Stichwort.
Und ich fand das super. Ich fand dich unterhaltsam. Ich mag deinen Wortschatz. Ich mag einfach, dass du ein bisschen mehr zu erzählen hast. Ich kann dich in vielen Punkten, kann ich dich auch nachvollziehen. Und ich habe dich einfach in diesem Format gefeiert. Und ich saß mit meinen Freunden, ich glaube Mittwochabends, 20.15 Uhr auf der Couch. Und wir haben uns ein riesen Buffet gemacht mit Popcorn und Sushi und Chips. Ja. Und haben dich da gefeiert in diesem Format. Ja, ja. Und als du raus warst, war das Format einfach nicht mehr lustig. Und dann kamst du wieder zurück und dann war es wieder unterhaltsam.
Ja, und so. Ich wiederhole es nochmal in der Staffel, wo ich nicht dabei war. Da waren 5% weniger Quote. Das fand ich natürlich ganz
doof. Das Format war super. Es
5% alleine durch meine Abwesenheit. Und dann waren die 5% aber auch wieder drauf. Na, ich war ja eine Folge nicht dabei, weil ich rausgewählt wurde.
Ja, achso, echt? Ne?
Ja. Und als ich wieder dabei war, sofort wieder, da waren es sogar 7% mehr. Und ich meine, so viel haben ja gewisse dritte Programme nicht alleine mit ihrer abendfüllenden Sendung. Also es gibt ja durchaus etablierte Formate, die aber nur 3 oder 4% haben und sich trotzdem halt nicht, sage mal, die Akte oder sowas, ja. Also die haben ja schon bei RTL 2 Formate, die alleine durch meine Anwesenheit in dieser Art und Weise als Quote sich bestätigen.
Du hast die Quote definitiv gemacht.
Von daher fand ich das natürlich sehr schön.
Aber was ich nochmal, um nochmal zurückzuholen, ich wollte eigentlich diese Geschichte, schöne Geschichte erzählen, wie ich mit meinem Freunden vom Fernsehen saß und Desiree Nick bei Promis unter Palmen und Claudia Obert auch bewundert hatte. Ich meine, es gibt ja nur Desiree Nick und Claudia Obert, eigentlich wart ihr die zwei. Die anderen
Protagonisten.
Die anderen waren irgendwie Statisten um euch herum, würde ich jetzt so sagen, ja. Ich habe euch bewundert, 3 Monate später passiert es so, mein Handy, mein Telefon klingelt und die Siri Nick, diese Dame, die ich in den Promis unter Palmen bewundert hatte, ruft mich auf meinem Telefon an und lädt mich nach Berlin in ihr Anwesen ein. Und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Ins Gästezimmer. Ich habe dein Bett eigenhändig frisch bezogen.
Und bezieht auch noch mein Bett eigenhändig und frisch für mich. Das ehrt mich natürlich sehr. Und ich hatte vorher auch ein YouTube-Video von dir gesehen. Da gibt es ein YouTube-Video, wie dich hier jemand besucht hatte. Und
Da
hattet ihr so diesen netten Kaffeeklatsch, wo wir beide jetzt sitzen. Und dann dachte ich, dass ich diese Ehre bekomme, dass die Siri Nick mich bei ihr in ihrem Gartenhäuschen einlädt oder in ihrem Gästezimmer.
Siehst du,
der Einladung muss ich folgen.
Und ich finde es sensationell, dass du da auch wirklich die Herausforderung angenommen hast, im Unterschied zu so mancher Kollegin.
Gerne.
Jetzt muss ich mal sagen, das erste Bild, wenn ich mir überlege, Georgina Bilovius, woran ich mich erinnere, ich habe immer...
Georgina.
Ich habe immer gesehen, natürlich deine mediale Wahrnehmung, dass du im Dschungel auch gewesen bist, was uns ja zu Kolleginnen macht. Und ich habe mich immer gefragt, wir sehen ja hier eine weitere Schnittstelle in harter Konkurrenz, denn ich habe ja 9 Dschungelprüfungen gemacht. Und übrigens... 9x9 Sterne, immer die Höchstzahl.
Ich auch, aber keine Sterne.
Hat es seitdem niemals wieder gegeben.
Ich auch, aber
ich weiß, ich komme ja darauf zu. Du hast ja, warst ja auch so eine von den Ladies, die dann wirklich die ganze Woche gewählt werden. Jetzt frage ich dich erstmal, warum? Was meinst du, warum der Zuschauer dich, und dadurch wurdest du ja auch sehr bekannt, du hattest dadurch große Präsenz, immer wieder in der Situation erleben wollte?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass ich da einfach unterhaltsam war und vielleicht war ich auch, dass man über mich gelacht hat. Ich bin ja gescheitert an der Prüfung. Also ich war jetzt nicht wie du, dass ich jetzt in 9 Prüfungen 9 Sterne geholt habe, sondern in der ersten Prüfung habe ich 0 Sterne geholt. In der zweiten habe ich dann, glaube ich, 3 Sterne geholt. Ich bin dann von Stück zu Stück gewachsen an mir selber und habe dann versucht, mich diesen Herausforderungen zu stellen.
Ja, aber das war eine Scheinantwort, denn warum wollte dich der Zuschauer... Doch, ich denke, du hast gesagt, der Zuschauer wollte dich sehen. Und ich frage an der Stelle, warum? Was hat du, was die anderen nicht haben?
Ich habe Unterhaltungswert, würde ich sagen.
Und in welcher Weise, worin bestand es? Dass du Prüfungen verweigerst, dass du kreischst?
Nee, verweigerten dich. Ich habe wirklich alles gegeben.
Dass du fluchst.
Ich erzähle dir mal meine erste Prüfung. Meine erste Prüfung war die Kanalisation irgendwie des Dschungels, hieß die oder so. Da bin ich in ein Loch gefallen und bin in einem Wasserbecken voll mit schwimmenden Ratten und einer mit einem umgedrehten, also toten Frosch. Und wenn sie sterben, dann liegen die ja immer auf dem Rücken. Und dann sieht man nur diesen weißen Bauch. Dann habe ich diesen toten Frosch gesehen. Überall haben mich um diese Ratten piepsen. Und das war eine Kanalisation. Da waren 5 Eingänge und in jedem Eingang waren verschiedene andere eklige Tiere. Und da musste ich dann die Sterne rausholen. Und das Problem ist, das Einzige, vor was ich will, ich habe keine Angst vor Reptilien und vor Käfern, aber das Problem, wovor ich wirklich Angst habe, ich weiß nicht warum, aber das war immer so ein Traumata von mir, Ratten. Und ich war mit ganz, ganz vielen Ratten in diesem Wasserbehälter und mit diesem toten Frosch. Dann bin ich natürlich als allererstes in diese ersten Tunnel oder Kanalisation, wird immer das Rohr reingegangen und habe dann versucht, diesen Stern rauszuholen. Ich habe in der ersten Prüfung, glaube ich, 3 Sterne geholt, aber dann bin ich wegen der Rat, bin nochmal... Der letzte Tunnel war dann, glaube ich, auch noch mal voll mit Ratten. Da bin ich dann so in Panik geraten, dass ich den falschen Ausgang genommen habe. Das heißt, ich habe mich wirklich bemüht, diese ganzen Sterne zu bekommen. Und dann haben die mir die ganzen Sterne, die ich mir geholt habe, und ich habe mir den ganzen Ekel überwunden, haben die mir dann abgenommen, weil ich den falschen Ausgang genommen habe. Ich bin dann einfach durch die Wand durchgebrochen, anstatt zurück durch den Tunnel in das Wasserbecken und dann hoch. Das hätte ich so machen sollen. Das
hatten also die mir auch, es war ja eigentlich Schadenfreude auch dann dabei.
Ohr, das hatten die mir mit einem Knopf im Ohr gesagt, dass ich aber nur durch diesen Ausgang rausgehen darf. Und ich ärgere mich jetzt auch, dass ich vielleicht die erste Prüfung nicht durch den Ausgang rausgenommen habe, aber ich hatte so eine Angst.
Aber es ging ja weiter, und weil du warst so ja die Krawallschachtel vom Dienst. Du wurdest ja dann auch vermarktet als die Krawallschachtel vom Dienst. Die Durchgeknallte, die Frau, die da eigentlich natürlich auch Bewegung, Konfro reinbringt, Agro reinbringt, das Ganze anschiebt. Du bist nach wie vor in solchen Projekten, gerade jetzt aktuell im Sommerhaus der Stars. Ja. Wie kommt es, dass man dich quasi abonniert oder dass diese Nummer von dir vielleicht auch verlangt wird? Worauf führst du das zurück?
Also bei mir ist es so, ich bin immer so, wie ich bin, und ich handle immer vom Herzen und von meinem Bauchgefühl. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Desiree, gestern Nacht, nachdem wir essen waren, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich gehen muss. Und ich bin raus aus der vorne an den Springbrunnen und habe mir überlegt, wie ich jetzt über den Zaun drüber klettern kann und gehen.
Dann dachte ich, okay, warum denn das? Weil du hysterisch bist.
Nein, ich bin nicht hysterisch.
Eine hysterische Ziege.
Du bist auch hysterisch. Okay, also das. Aber ich habe mir wirklich gestern einen Fluchtweg überlegt, wie ich hier rauskomme.
Ja, weil du verrückt bist. Ich bin eine Wahnsinnige.
Ich bin eine Wahnsinnige.
Ja. Du wurdest zum Essen eingeladen. Ich habe die Reise bezahlt. Nein. Du hast in einer Luxusvilla.
Eine wunderschöne Villa.
Und dann sagst du hinterher, ich klettere jetzt über die Mauer. Nein.
Desiree, du verstehst nicht. Ich sage das nicht, bitte, weil ich undankbar bin. Aber ich hatte ein bisschen. Du hast mich ein bisschen einfach eingeschüchtert. Und ich hatte Angst vor dir, weil du mich dann irgendwie, da hatten wir so eine kleine Konfrontation. Wir hatten auch, glaube ich, beide einen Hugo getrunken. Und dann gab es dann sowas, irgendwie hatte der Julian Stöckel auf deinem Instagram ein Video hochgeladen, was mir nicht gepasst hat. Dann hatte ich den Julian Stöckel drauf angesprochen. Und du bist dann da reingeschleppt in dieses Gespräch. Und dann gab es dann irgendwie eine Schreie, sind mir laut geworden. Und dann habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Dann bin ich mit dir zurückgefahren. Und wenn wir zu zweit sind, mag ich dich total gerne. Und die Rückfahrt war auch in Ordnung. Ich war super müde und übermüdet. Aber irgendwie habe ich mir dann trotzdem einen Fluchtplan überlegt. Und das ist aber...
Einen Fluchtplan?
Einen Fluchtplan?
Einen Tunnel graben müssen.
Nein.
Hinter dem Gartenhaus steht eine Schaufel.
Ich wollte keinen Tunnel haben. Ich habe mir den ganz einfach unten in meinem Gästezimmer gibt es einen direkten Ausgang zu dem Springbrunnen. Dann könnte ich dann den Einfahrt runterlaufen und meinen Koffer über das Tor rüberwerfen und dann drüber klettern und rausgehen. So habe ich mir das überlegt.
Und das dann alles ich nur, versucht, weil man anderer Meinung ist als du.
Nein, nicht anderer Meinung. Ich hatte einfach diesen Fluchtplan mir als das war mein Gefühl aus dem Bauch heraus. Und das
hat mir dann einfach überlegt.
Aber die Frage war ja eigentlich so, wie das ist. Ich bin halt so ein Mensch, manchmal gerate ich in solche Situationen, das war mein Bauchgefühl. Und so habe ich dann gehandelt. Ich habe dann doch nicht gehandelt. Ich bin ja jetzt auch schon 30, bin ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen älter. Und habe gedacht, ich bleibe vernünftig, ich bleibe bei der Desiree. Ich fühle mich ja eigentlich hier super wohl und wir haben super tolle Gespräche. Und ich möchte diesen Podcast natürlich mit dir machen.
Ja, ich aber glaube, trotzdem, das ist alles dein instabiler Hormonhaushalt. Frauen haben ja auch um die 30, haben ja so Hormonschwankungen.
Nee, ich fühle mich total.
Man sich in der Minute betrübt und in der nächsten fühlt man sich überglücklich und dann stellt man die Dinge in Frage.
Ich bin eigentlich immer überglücklich.
Ja, und ich kann dir nur eines sagen, ich habe bis zu diesem Punkt verstanden, Rattenloch haben wir besprochen, wir haben Fluchtverhalten besprochen, besprochen, dass du es nicht gut findest, wenn man anderer Meinung ist, und ich sage dir aus meiner Sicht, als du aus dem Dschungel herauskamst.
Ich muss dir widersprechen, also ich finde es nicht gut, wenn man anderer Meinung ist, ich bin auf jeden Fall offen für andere Meinungen, immer, aber ich hatte einfach ein super gutes Gefühl, dass du mich hier eingeladen hast, und ich freue mich super, dass du mich eingeladen hast, aber... Dann gestern nach dem Abendessen, es war mir ein bisschen viel, vielleicht auch, weil noch viele Personen dabei waren.
Ja.
Und dann habe ich mich dann irgendwie, du weißt ja, ich habe ja deine Freundin von mir eingeladen, die kam dann noch zum Abendessen, weil ich habe mich dann in der Runde ein bisschen
die Escort-Lady. Das war eine Escort-Lady,
Nein, was
ne?
kriegst du denn für einen Mist?
Doch, die ist doch eingeflogen worden. Die hat doch hier einen Freier.
Ich glaube, du hast was, ich wollte mich noch kurz verbessern. Ich glaube, dass du was falsch verstanden hattest, weil ich bin schon so, dass ich andere Meinungen akzeptiere. Und ich akzeptiere auch deine Meinung. Und du weißt... Ich glaube, ich habe dir das auch vermittelt. Du bist eine Person, die ich zu dir aufschaue. Du bist seit Jahren in einem Showbusiness. Du bist intelligent. Du bist eine sehr eloquente Frau. Du hast auf der ganzen Welt gelebt. Du hast tolle Erfahrungen und du bist wirklich für mich eine Größe im deutschen Showgeschäft. Und ich akzeptiere auch deine Meinung. Aber wenn es dann beleidigend wird, auch wenn es deine Satire ist, das war dann natürlich so ein Ding, wo ich dann, du hast mir einfach ein bisschen Angst gemacht und dann hast du ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein gekratzt und ich habe mich extra gestern so hübsch für dich gemacht. Ich habe mir gestern ein schönes Kleid für dich angezogen, meine höchsten Schuhe, vielleicht war das halt ein bisschen zu kurz, deswegen meinte dann die Serie, ich sehe vulgär aus. Dieses Video war dann bei Instagram online, weil Jonas Check ist da. Und dann war ich halt ein bisschen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig.
Und das dann ist hatte ganz ich mir erstaunlich. Und das
Fluchtplan
ist auch
über deinen Brunnen.
Das überlegt. Ist die Schwäche von Satire. Es ist nichts für Dumme. Wobei ich sagen muss, du bist nicht dumm, aber Danke. Ironie ist so eine Sache, nee, die hat sehr nicht. Viel mit Humor zu tun.
Ja.
Und wenn ich hier Sachen sage wie vulgär, obszön, dann kann das durchaus ein Kompliment sein, weil auch das ist eine Marke. Und ich wenn du dann auch sagst, ja, du hast okay, irgendwie mich traurig gemacht, das ist dein Empfinden. Ich habe auch ein Empfinden, das ist meine Meinung. Und ich bin ja zu dieser Meinung berechtigt. Und
Natürlich.
Diese Meinung zu sagen oder mich gar über jemanden lustig zu machen oder zu spotten, das ist meine Art, Liebe zu zeigen.
Ach Mensch, da liebt mich diese Serie.
Ja, das ist meine Art, Liebe zu zeigen. Denn wen ich komplett ignoriere, da verschwende ich mich gar nicht mit Satire, Ironie und Humor. Aber zurück zu dir. Als du dann aus diesem Rattenloch, damit meine ich den Dschungel, du sagtest eben Rattenloch, wo du da die Prüfung hattest, dann zurückkamst in der Öffentlichkeit, dich auch etabliert hast, auf dem roten Teppich und medial immer zu sehen warst, da habe ich das erste Mal zwei, dreimal hingeschaut, weil du eine der wenigen deutschen Promi-Damen bist, wenn nicht die einzige, die mit hohen Hacken, nackten Beinen in einem Pelzmantel den roten Teppich entert. Und in Deutschland in einem Pelzmantel auf den roten Teppich zu gehen, das ist Todesmut. Und da muss ich, das sieht man sonst nicht. Also ich habe schon Shitstorms bekommen, weil ich mal in der Talkshow von Markus Lanz einem Kleidchen, ein kleines Nerzkriegelchen hatte. Und da kamen dann natürlich Rückmeldungen, man solle mir die Haut bei lebendigem Leibe vom Körper abziehen. Was anderes hätte ich nicht verdient. Und da möchte ich dich jetzt fragen, dieses Image in dieser Political Correctness-Welt, in der wir heute leben, aufrechtzuerhalten, also das muss ich sagen, 10 Punkte. Äußere dich doch mal dazu, wie stehst du zu keine Pelze bitte?
Um dich jetzt mal diese Geschichte zu erklären. Ich bin durch den Bachelor in diese Medienwelt reingerutscht, ja, bin sehr schnell sehr bekannt geworden, dann war ich im Dschungelcamp, danach war ich auf einem roten Teppich eingeladen, das war, glaube ich, eine Filmpremiere, und da wollte ich mich rausputzen, das Schönste anziehen, was ich im Schrank habe, da habe ich mich richtig richtig schick angezogen und habe den Nerzmantel meiner Mutter angezogen. So ein Nerzmantel kostet 20.000 Euro, der ist 20 Jahre alt, aber das ist ein richtig schickes Ding. Und ich dachte natürlich, wenn ich da jetzt bei minus 20 Grad in Berlin auf dem roten Teppich am Potsdamer Platz gehe, ziehe ich das Schickste an, was ich habe. So, das war dann der Nerzmantel, das war natürlich jetzt ein Fauxpas. Das war ein großer Fehler, es tut mir auch wirklich sehr leid für alle Leute, die Tiere hassen. Und ich habe sie aber wirklich...
Die Tiere hassen?
Die Pelzträger hassen, meinte ich.
Also Hass und Liebe sollte man nicht verwechseln.
Die Pelzträger hassen. Ich wollte jetzt niemanden persönlich zu nahe kommen, aber meine Meinung über Pelz ist einfach die, dass... Seit der Urzeit tragen Menschen Pelze im Winter, um sich zu wärmen. Und ich sehe auch immer noch nichts Schlimmes daran, wenn ich den Nerzmantel meiner Mutter, den trage ich jeden Winter noch, trage. Und der mich wärmt im Winter, es ist doch kalt.
Ja, Menschen tragen ja auch Ackboots.
Ja, zum Beispiel, das haben wir gestern besprochen, das hatte ich dir gesagt als Beispiel. Ackboots ist das, was jetzt jeder Teenager heutzutage auf der Straße im Winter trägt. Da sieht man den, das ist ja Lammfell, den Babyschafen, die Haut vom Leib, damit alle Menschen auf der Welt diese Ackboots tragen. Und die trage ich zum Beispiel nicht. Zur Erklärung. Ackboots? Und der Pelzmantel meiner Mutter ist 20 Jahre alt.
Warum meinst du? Ist es in den Köpfen so, dass der Pelzmantel wird verachtet, aber der Ackboot getragen?
Genau, das ist meine Meinung. Der Pelzmantel wird verachtet und man sagt, das ist die größte Tierquälerei, Pelze zu tragen. Aber dabei läuft jeder Mensch, laufen so viele Leute auf der Straße rum, tragen Lederschuhe, Ackboots, das sind Lammfellschuhe, das sind Babylämmer. Die werden geschlachtet nur für den Pelz. Es wird nicht weiterverwendet. Also natürlich sind Pelzmantel auch nicht so super moralisch vertretbar, aber Ackboots, Würste zu essen. Guck mal jetzt allein, was bei Tönnies passiert ist, dieser Skandal. Da werden nicht nur die Tiere absolut unartgerecht gehalten, da werden die Menschen auch gequält, die dann in diesen Firmen, das war ja jetzt gerade dieser Skandal bei Tönnies, nur damit die Menschen ihre billige Wurst bei Aldi essen können. Sowas finde ich eine Tierquälerei. Billiges Fleisch zu essen, im Supermarkt billiges 1,99 Euro Schweinefleisch zu essen. Ja. Sowas finde ich eine große Tierquälerei. Mhm. Und da müssen mir die Leute nicht ankommen, wenn ich in 20 Jahre älteren Pelzmantel von meiner Mutter trage. Es tut mir wirklich leid, das mache ich auch nie wieder. Aber ich finde, das ist moralisch vertretbar.
Ja, das ist mit dem Tierschutz ist es genau so, und mit Anti-Pelz-Propaganda in dem Moment, wo dann Barbecues stattfinden und es ist Grillsaison und die Würstchen bei Aldi werden in der 10er-Palette für 1,99 gekauft, sieht die Welt schnell ganz anders aus. Denn man muss ja mal ernsthaft fragen, es gäbe ja diese ganzen Schlachtfabriken und diese Schlachtindustrie nicht, wenn der Kunde sie nicht letztendlich für kleines Geld konsumieren würde. So viel zum Pelzmantel. Aber was da noch so in meinen Bildern oder in meiner Erinnerung an dich, die ich dich ja auch noch keine 24 Stunden jetzt kenne, hängen bleibt, ist, dass du ja, nachdem du dann aus dem Dschungel kamst, ausgerechnet Georgina, eine so miserable Presse hattest. Also das ist ja schon ein Weltrekord. Du wurdest ja als diebische Dirne dargestellt. Du wurdest abgelichtet, koksend auf Klodeckeln sitzend. Also man hat ja von dir nach dem Pelzskandal kam ja wirklich jede Menge negativer Presse und dann plötzlich warst du weg und dann hat man nur gelesen, jetzt ist sie in New York. Und da dachte ich, das Mädel sucht Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Da frage ich dich, in welcher Reihenfolge? Und was hat dich bewogen, Deutschland zu verlassen? Bitteschön, Georgina.
Ich würde sagen, ich bin schon so ein bisschen ein Rockstar. Ich lebe auch so ein Rockstar-Leben. Ich weiß, es ist sehr viel bewegt. Ich hatte viele Schlagzeilen, viele negative Schlagzeilen. Niemals eine gute Schlagzeile. Aber man hat immer über mich gesprochen.
So, Punkt. Es
wollte mich immer jeder...
Warum?
Jeder ist irgendwie interessiert oder versucht, irgendwas über Georgina rauszubekommen und irgendwie so ein bisschen tiefer einzutauchen, in meine Welt einzutauchen. Und denkt, irgendwie an mir Anteil haben zu müssen. Ich habe viele falsche Freunde gehabt, die mich vielleicht verkaufen, verraten und was weiß ich gehabt haben. Es sind komische Videos von mir aufgetaucht, ja. Bilder und was weiß ich was, aber ich muss sagen, ich habe immer mein Leben gelebt. Ich habe damit, ja, das ist natürlich die Schattenseite des Ruhms oder der Bekanntheit gerade.
War denn das nun alles Zufall mit den schlechten Videos, die aufgetaucht sind?
Ich sage dir, es war wirklich Zufall. Es war niemals von mir produziert.
Zufälligerweise sitze ich auf dem Klo und guckse.
Ich habe alles versucht zu verdecken, zu kaschieren und nicht so dass es so in die Presse geht. Und ich bin jetzt kein unbeschriebenes Blatt, gebe ich dir auch ganz ehrlich zu. Aber ich habe jetzt niemals ein Video an die Bild-Zeitung verkauft oder irgendwelche Bilder von mir oder versucht, in der Presse zu landen oder irgendwie auf der Titelseite der Bild-Zeitung zu landen. Das hat sich leider immer alles so selber entwickelt. Also ich war niemals wirklich, ich habe nicht versucht, irgendwie in einem Typen hinterher zu rennen und dadurch auf die Startseite zu gelangen. Also das hat sich leider immer so ergeben. Also ich habe das niemals wirklich gewollt und habe auch kein Geld für bekommen. Leider, ja. Das hat sich halt immer so ergeben.
Aber wie erklärst du es dir, dass es immer und immer wieder zu derartig bösartigen Gerüchten gekommen ist? Ich sage nur diebische Dirne. Du habest eine Rolex-Uhr entwendet, geklaut?
Nein, ich hatte die gar nicht entwendet.
Im Pelzmantel? Oder?
Ich dachte eigentlich, die Uhr wurde mir geschenkt, dann wurde sie mir aber dann wollte der, mir hatte ein Typ, den ich gedatet habe, der hatte mir eine Uhr geschenkt und dann wollte der die wieder zurückhaben und dann wollte ich sie ihm nicht zurückgeben und dann hatte er mich, dann dachte er so, sich wahrscheinlich, wie ist der einfachste Weg, wie ich die zurückbekomme? Okay, ich sag's der Presse und dann bekomme ich sie zurück. Dann hat er mich dann komplett bloßgestellt, was mir auch echt unangenehm war. Ich habe ihm die Uhr dann zurückgegeben, aber ich meine, wenn du jemandem ein Geschenk gibst, ich denke, ein Geschenk ist ein Geschenk, das nimmt man nicht zurück, oder? Also so habe ich das gelernt. Wenn ich was schenke, nehme ich es nicht zurück.
Also, du hattest damit nichts zu tun. Gut.
Dann ich hatte weiter. Sie nur am Handgelenk.
Wie war die Situation koksend auf dem Klodeckel? Hattest du damit auch nichts zu tun?
Damit hatte ich auch nichts
Wer
zu tun.
Wer hat dich da hingesetzt? Wer hat die Leine da hingelegt? Wer hat das Foto gemacht? Und wer hat dafür gesorgt, dass du ausgerechnet in die Kamera guckst?
Das Video war definitiv nicht für öffentliche Zwecke gemacht. Das war ein privates Video, was dann irgendwie in die Öffentlichkeit getreten ist. Also es war nicht meine Absicht. Ich wollte das auch niemals. Das war kein Video für die Öffentlichkeit und ich schäme mich auch und es tut mir wirklich leid. Ich möchte hier kein Negativbeispiel sein für Jugendliche, Kinder und Koksen ist nicht gut. Und das Video ist halt einfach an die Öffentlichkeit geraten.
Ja.
Tut mir leid, aber ich habe es nicht verkauft.
Irgendwie ist ja das Zauberwort. Und irgendwie kamst du ja dann auch nach New York. Also es war so, dass dir ja quasi diese Berichterstattung in den deutschen Medien und das Image nicht mehr behagt hat. Oder
aber
was war der Auslöser?
Also mir war diese deutsche, ich bin jetzt nicht so pressegeil oder sowas gewesen. Ich habe den Bachelor gemacht, dann bin ich ins Dschungelcamp gegangen und ich habe dann die Jobs angenommen, die ich dann zum Beispiel hatte. Ich habe dann Aufträge gemacht, ich habe am Ballermann DJ gemacht, ich bin durch ganz Deutschland aufgetreten als DJ, habe Autogrammstunden gegeben, habe meine Fans getroffen, hatte eine super gute Zeit. Diese negative Berichterstattung nebenbei und diese ganzen Skandale, die habe ich nicht produziert, damit ich mehr Aufmerksamkeit bekomme oder mehr Jobs, sondern es war so ein Sidekick-Effekt, das hat sich so ergeben. Aber ich habe das nicht gemacht, irgendwie weil ich jetzt so extrem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom habe, sondern das hat sich leider so ergeben. Ich bin irgendwie in ein Fett von einem Fettnäpfchen in das nächste und habe mich dann irgendwie, ja, das ist
ganz natürlich.
Hat sich jetzt so ergeben.
All natural.
Ja, und dann kamen natürlich immer die besseren Telefone ins Spiel und von Jahr zu Jahr sind die Medien größer geworden. Dann hat sich Instagram entwickelt, dann hat sich Facebook mehr entwickelt und ja, ich denke vor 30 Jahren oder so wäre sowas auch nicht möglich gewesen, dass mich dann jemand irgendwo auf der Toilette oder wo auch immer fotografiert.
Aber was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, ich verabschiede mich nach Amerika, insbesondere nach New York?
Nee, es gab nicht unbedingt einen Auslöser, dass ich gesagt habe, ich verabschiede mich jetzt, aber ich hatte dann irgendwann, ich hatte zum Beispiel, das war aber noch bevor es Instagram gab oder so, ich war ja vor 7 Jahren im Dschungelcamp 2013. Und damals gab es ja nicht gab es Instagram sowas noch nicht, aber es gab Facebook. Ich hatte eine ganz, ganz super besuchte Facebook-Seite, richtig viel Aufmerksamkeit. Und es gibt dann ganz viele Hater-Kommentare, böse Kommentare, Beleidigungen in der Presse, in der Bild-Zeitung, also in der Zeitung, im Fernsehen. Und ich dachte immer, es prallt an mir ab und es nehme ich nicht auf und es kommt mir nicht zu nah. Aber irgendwann ist es mir dann doch sehr nahe gekommen und es hat mich verletzt. Und ich hatte keine Lust mehr drauf. Ich habe gesagt, nö, ich bin ein trotziges Kind. Ich habe mich umgedreht, habe gesagt, nein, ich möchte mit euch allen nichts mehr zu tun haben. Ich gehe jetzt.
Und warum ausgerechnet nach Amerika, nach New York? Der hätte ja die ganze Welt offen gestanden. Was hat dich daran gereizt? Könnte es sein, dass es vielleicht Sex in the City war, was du gesucht hast?
Also ich war ja auf der ganzen Welt. Also ich war ja schon wirklich auf jedem Kontinent der Welt. Und ich fand, ja, Sex in the City fand ich immer gut. Ich fand auch Frühstück bei Tiffany's gut. Und ich habe mich da wohlgefühlt und habe da eine schöne Zeit verbracht.
Aber es waren jetzt alles eigentlich Fiktionen. Also
wieso Sex Fiktion? In the City. Nee, du hast auch Sex in the City gesagt. Ich
hab's auch ja, gelassen. Aber weil du sagtest, du fandest es gut, genauso wie Tiffany's. Oder Frühstück bei Tiffany's. Und Frühstück bei Tiffany's und Sex in the City sind fiktionale Serien, die von Producern entwickelt wurden, um sehr viel Geld zu verdienen und die Massen in den Bann zu ziehen. Also hast du dich ja hineinziehen lassen in dieses Image, in diese Traumwelt, die ja von New York medial auch existiert. Nee, war es denn dann so bei Sex in the City und Frühstück bei Tiffany?
Also das Sex in the City hattest du ja gerade aufgegriffen, dann habe ich eher Tiffany dazu geworfen, weil ich finde eher so, ich habe mich nicht in eine fiktionale Welt reingeworfen, aber ich habe einfach da Fuß gefasst, eine schöne Zeit gehabt und ja, warum denn nicht?
Das ist ein interessanter Kommentar. Auf welche Weise hast du Fuß gefasst? Also ich muss mal jetzt sagen, ich habe ja 10 Jahre in London gelebt.
Ja.
Und ich
in London habe ich auch schon gelebt.
Ich kenne die Situation als Mädchen aus Deutschland, als No-Name, ohne Geld nach London zu kommen und dort 10 Jahre zu bleiben. So. Wie macht man dasselbe mit Geld, was ich in London erstmal verdienen musste?
Ach so, ja.
Also, wie macht man das, dass man in New York, was ja nun monetär sich noch brutaler gestaltet, also ich sage mal die Engländer, das war auch Teil meines Zuhauses dort, die lieben den Exzentriker. Du kannst in England als Exzentriker mit einem brillanten Humor überleben. Das kann deine Marke sein und deine Lebensberechtigung. She's funny. Und deshalb liebe ich England.
Weil du lustig bist.
She's funny. She's an Excel. She's funny. Und dadurch war ich eingeladen. Ich wäre ich eine Engländerin, ein Weltstar. Ich wäre wie Madonna. Ich würde auf allen Kontinenten dieser Welt arbeiten. Aber so bin ich in the end of the day the German Eva Braun. Blonde Haare.
Eva Braun.
Schöne Figur. Marlene Dietrich-Look, perfekte Proportionen, Glitzerkleid, Welcome Eva Braun.
Was war die Frage nochmal?
Selbstreality. Du weißt ja, dann lassen wir das. Ich vertiefe
okay,
das
ich
nicht.
Ich habe gerade überlegt.
Aber es läuft darauf hinaus, dass ich dich frage, wie kannst du in New York als German Girl überlebt haben?
Na, ich habe überlebt, ich bin noch da. Ich sitze ja noch hier am
Tisch.
Ja,
und ich frage ja wie. Die Frage war ja nicht wie. Die Frage war ja nicht was. Was wissen wir?
Das ist ja genau das Gleiche, was du gerade erzählt hast. Du bist einfach. Ich meine, ihr hört jetzt gerade nur diesen Audio-Podcast, aber ich würde sagen, ich bin eine Frau, ich betrete einen Raum und ich übernehme den Raum und der gehört dann mir. So ist das. Und das habe ich dann in New York genauso gemacht. Ich bin nach New York gegangen.
New York sehr viel.
Bin in die Stadt reingegangen und
ich glaube, wer das nicht mal das beherrscht, der bleibt da keine 4 Wochen.
Ja.
Aber New
Nein,
York
ich will
ist
auch nicht für immer dort bleiben.
Fucking teuer.
Man geht da
verdammt
mal
verdammt fucking teuer. Wo hast du gewohnt?
Geht so. Also ist okay. Also ich meine, wenn man das jetzt mit Deutschland oder also ist eigentlich auf dem gleichen Level.
Aber wo hast du gewohnt?
Bitte?
Wo hast du gewohnt?
In Manhattan.
Zum dritten Mal.
Bitte?
Ja, wo zum vierten Mal. Also zum vierten Mal die Frage, wo hast du gewohnt? Kam viermal die Nachfrage. Wie bitte? Also wo hast du? Ich sag's mal ganz langsam. Wo hast du gewohnt?
In Manhattan.
In Manhattan. Wo? Manhattan ist riesig.
Ich nenne nicht meine Adresse, weil die Wohnung
habe ich noch
immer.
Nein,
aber die wollte ich ja nicht, dass jetzt alle hier bei mir vor der Tür stehen.
Wo war es denn?
Bitte?
Wo war, fünfte Mal.
Manhattan.
Ja, aber wo? Manhattan ist alles. Manhattan ist riesig. Manhattan ist New York. Also wo? Upper West Side,
nee,
Midtown.
Nee, so Midtown East.
Bitte?
Midtown East, so Upper East Side.
In einer Wohnung?
Ja.
Wie groß war die denn? Wohnklo, oder wie war das?
Ja, Wohnklo, so, und der ist schon sehr klein. Nein, es ist schon groß, also...
haben da zwei Menschen Platz
in der Wohnung. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Wohnung war schon wirklich jetzt mit deutschen Verhältnissen, das kann man es nicht vergleichen. Also ich bin da eingezogen und ich habe gedacht, das ist der Traum von New York und habe versucht, mir die preiswerteste Wohnung rauszusuchen. Und ich hatte einfach ein Loch in der Dusche. Und ich dachte, da kommen mir die ganzen Ungeziefer und Kakerlaken raus. Und die Küche war wirklich original wie aus einem 60er-Jahre-Film. Die war noch original aus den 60ern, das Bad auch aus den 60ern. Die Wasserhähne waren irgendwie so ein bisschen alt. Die Fenster waren all. Aber ich fand es irgendwie schön, es hatte Charme. Und ich habe mich einfach gefreut, in New York zu leben. Und es war eine gute Zeit.
Und woraus bestand denn diese gute Zeit, die in so guter Erinnerung geblieben ist? Also wie hast du diese 24 Monate?
Nicht medialen Menschen, also ohne Events, ohne rote Teppiche habe ich dort gelebt. Ich war da nicht auf Partys. Ich habe da einfach ein schönes, privates Leben geführt, obwohl ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen die Öffentlichkeit vermisst. Und dieses Interesse an meiner Person. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück in den Medien.
Naja, aber
und
habe jetzt wieder die eine oder andere Sendung. Entschuldige mal, wenn man in New York auf der richtigen Party ist, da ist man doch Center of Attraction.
Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so auf Partys gegangen, nicht so auf rote Teppiche. Ich glaube, ich war einmal auf dem auf der Halloween-Party von Heidi Klum. Da war ich aber nicht eingeladen, da hatte mich jemand mitgenommen. Das war auch ganz entspannt. Aber ich fand die Partys dann nicht so irgendwie... hatte ich doch dann doch Heimweh. Ich habe die Partys und die roten Teppiche, es war alles nicht so, wie ich das gewohnt war von Deutschland. Das Essen ist da nicht so gut. Das ist so eine, ja, ich kann das nicht vergleichen. Ich hab schon ein bisschen, also ich wollte dann schon wieder zurück.
Also du hast in New York, da du ja nicht Öffentlichkeit gesucht hast, nicht viel auf Event warst.
Ja, ich war schon auf gewesen bist. Sachen, ja.
Also du hast dann in dem Rattenloch, oder sage ich jetzt mal so, in dieser kleinen Wohnklo irgendwie...
Nein,
in Wohnklo
nicht unbedingt. Das hast du jetzt so... Zeit. Wohnklo hast du jetzt gesagt oder Rattenloch?
Nein, sagtest du ja vorher.
Nein, ich habe gesagt,
ein Zimmerwohnung halt mit Loch in der Dusche, wo Kakerlaken rauskommen.
Ja, also okay, es war drei Zimmerwohnungen.
Ja. Da hast du dann deine Zeit abgesessen, oder was? Woraus bestanden diese 24 Monate, außer einmal die Party bei Heidi Klum?
Du, ich habe da viel gemacht. Ich bin durch die ganze USA gereist. Ich habe da viele Sachen. Ich meine, ich habe immer irgendwas zu tun. Also ich kann mich immer irgendwie beschäftigen. Ja.
Das ist eine sehr ausweichende Antwort.
Wieso ausweichende?
Ich habe gerade überlegt,
was habe ich denn gemacht? Klar, ich meine, da hat man erstmal viel zu sehen. Da gibt es viele Museen, es gibt viele Sachen. Du musst erstmal die ganze Stadt erkunden. Du brauchst erstmal ein halbes Jahr, um jede Stadt, um jede Straße, um jedes Haus, um jeden Laden abzuchecken. Du musst also ein bisschen reinkommen. Das ist auch irgendwie wie so eine Herausforderung. Du musst auch alles mal ein bisschen kennenlernen. In Berlin ist es so, hier kenne ich jede Ecke, hier kenne ich jede Straße, hier kenne ich jedes Café. Und das ist einfach, für mich ist es eine Herausforderung und es ist schön, einfach was Neues kennenzulernen. Also ich reise auch, ich bin Mensch, ich reise sehr gerne und schauen wir gerne die Welt an.
Ja, reisen ist was anderes als zwei Jahre wo leben.
Nee, ich setze mich dann auch gerne fest und gucke da so ein bisschen, wie das dann ist, wo zu leben. Ich war auch mal in Kuba, da habe ich zum Beispiel dann auch in Kuba mir dann so ein Airbnb gemietet und war dann in Havanna, in Kuba, da waren die Grenzen dann gerade so, weil du mich gefragt hast, was ich da gemacht habe, dieses Embargo zwischen Kuba und USA haben die dann geöffnet. Dann dachte ich, ach komm, gehst du mal nach Kuba, bietest dir dein Airbnb und guckst dir mal an, wie das ist. Dann bin ich von den USA nach Kuba geflogen und habe dann mir einfach dann einen Monat so ein Airbnb in Havanna gemietet und habe mir das einfach angeschaut, wie das so ist, in Havanna zu wohnen. Und ich fand es irgendwie interessant.
Das muss ja alles ein Geld gekostet haben.
Nee, Kuba ist ganz billig.
Ja, aber trotzdem, da warst du ja nur eine Woche oder 10 Tage
einmal kurz verreist. Nee, da war ich einen Monat.
Ach, einen Monat.
Ein Airbnb ist ein...
ich weiß, was Airbnb ist. Breakfast
quasi. Oder ohne Frühstück. Eigentlich eine Wohnung, die du da mietest in der Stadt. Und dann kannst du dir das so anschauen. Und das finde ich immer ganz interessant.
Aber sag mal, du musst ja in New York, an diesem wunderbaren Ort, der unsere Herzen höher schlagen lässt, da musst du ja die tollsten Männer der Welt kennengelernt haben. Ich kann dir nur eines sagen. Die Leute fragen mich hier immer, ja, warum bist du denn Single? Ich kann die Antwort, die ist sehr schlicht. Weil die Männer, auf die ich stehe, die leben hier nicht.
Weißt
in
du,
New York, Moment, ich bin noch nicht fertig. In New York, in London wäre ich nicht Single. Da treffe ich jede Menge Männer, wo ich denke, na Mensch, frag mich doch. Dann frag mich halt. Ne?
So. Du bist ja Single.
Und ich wollte sagen, und New York ist ja im Grunde genommen das gleiche Kaliber. Also ich war auch mal in New York. Ich habe dort einen Film gedreht mit Rosa von Braunheim, ganze 6 Wochen lang. Neurosia hieß dieser Film. Und ich kann mich an keinen Ort der Welt erinnern, in dem ich auf einen Haufen zusammengepfercht mehr tolle Männer getroffen habe. Du musst doch dort Männer kennengelernt haben, wenn du da nicht arbeiten gehst, wenn du dort nur lebst, um das Dasein zu genießen.
Natürlich habe ich da Männer kennengelernt.
Ja,
ist ja
was
klar.
Für Männer?
Natürlich.
Wie waren diese Männer?
Tolle
Erzähl
Männer.
Mir von
also
den
ich
Männern.
Kann jetzt nicht, ich kann dir, also ich bin ja jetzt verlobt und ich habe einen Mann kennengelernt.
Ja,
und ich
aber
kann
wir reden
nicht
ja
von
der Vergangenheit.
Ich kann dir jetzt nicht von meinen verflossenen Liebschaften erzählen, aber
das ist doch das langweilig, ist,
nein,
verlobt
ich erzähle,
zu sein
also
mit
ich
dem jetzigen.
Als,
wir reden
das
von
Witzige
New York.
Ist, ich habe jemanden kennengelernt. Und den habe ich nicht in New York kennengelernt, mit dem ich jetzt verlobt bin, sondern der kommt aus meiner Heimatstadt, aus Heidelberg, wo ich aufgewachsen und geboren bin. Und den hat mir meine Schwester aber vorgestellt, so in New York. Und den habe ich...
Ach, deine Schwester lebt auch in New York.
Und durch ihn bin ich wieder zurück nach Hause in meine Heimat gezogen. Mhm. Was ich jetzt aber erzählen wollte... Ich habe jetzt den Faden verloren.
Ja, klar, weil so, du ja aus der Vergangenheit von
Nick,
New York...
Desiree Nick will ja unsere Hochzeit planen, hat sie gestern beim Abendessen erzählt.
Ja, das ist aber eine Utopie.
Desiree Nick, Nick hat gestern vor Julian Stöckel und Michaela Schäfer sind meine Zeugen hier, hat sie groß angekündigt, dass sie die Hochzeit, die türkische Hochzeit, weil mein Freund ist ja, mein Verlobter ist Türke, dass sie groß unsere türkische Hochzeit planen möchte. Dann habe ich gesagt, wir machen das in Istanbul. Jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Stadt.
Ja, aber ich habe zu dir gesagt, das mache ich nur, wenn du vorher einen Bauchtanzkurs absolvierst.
Genau, nein, sie macht einen Bauchtanzkurs mit mir, hat sie gesagt.
Und ich springe zurück auf die Zeit in New York.
Ja.
Denn wenn du da 24 Monate gewesen bist, ich weiß, wie alt warst du? Mitte 20?
Mitte 20.
Ja, Mitte 20, eben. Und da wollte ich nochmal nach. Was waren das so für Männer? Also was, hast du Erinnerungen an, hast du Affären, Beziehungen? Weil ich kann dir sagen, diese Männer, die man dort kennenlernt, die, tja.
Ich habe eigentlich also, eher nicht.
Die haben eine besondere irgendwie Aura. Vielleicht auch, weil es New York
auch
ist.
Eine besondere
man kann
Aura?
Sich, ja, man kann sich dort
nee, ich lasse mich eigentlich nicht, ich bin eigentlich eher so, ich lasse mich eigentlich nicht so bezaubern von der Aura oder so. Ich bin ein Beziehungstyp und ich habe immer einen Mann, den ich liebe und mit dem bin ich.
Ja, aber
und habe da nicht Affären
ja,
oder
ja,
so.
Aber die
ich bin
Frage
kein
ist, mit wem hast du da gevögelt in New York? Das will ich wissen.
Niemanden, den du kennst.
Ich vornehm ausgedrückt, taktvoll ausgedrückt, aber das verstehst du ja nicht, wenn man sich taktvoll ausdrückt.
Natürlich.
Du musst doch dort Affären und Kerle gehabt haben. Wen?
Du kennst sie nicht.
Ja, das wollte ich wissen.
Okay,
was
nächstes
war das
Thema.
Für ein Mensch?
Nächstes Thema, bitte.
Was war das für, ich möchte über New York
Ich kann jetzt nicht über irgendwelche verflossenen Liebschaften erzählen. Ich bin verlobt, das geht
aber
nicht.
Aber die Menschen in das Deutschland doch wissen doch, dass du in New York eine Puffmutter warst.
Bitte was?
Die Leute erzählen ja, du wärst eine Hure gewesen.
Eine
du hättest
Puffmutter.
Ein glamouröses Leben dir in New York finanziert, indem du als Escort da
Nein, das ist illegal in den
und
USA, das
ist
lächerlich.
Und du andere Mädchen angeheuert, es genau so zu tun. Das weiß die ganze Welt. Das steht überall, das trägt man mir zu, das hört man als erstes, wenn dein Name fällt. Ach, ist die wieder da?
Nein, das ist
ich
natürlich
dachte,
jetzt
die ist Bordellchefin in New York. Jetzt sind sie dran.
Okay, das finde ich sehr interessant, aber wenn ich jetzt vielleicht einer Freundin jemand anderen vorgestellt habe, mit dem sie sich gut verstanden hat und die dann zusammengekommen sind und sich verheiratet habe, im Endeffekt, bin ich ja noch lange keine Bordellmutter oder eine Puffmutter. Ich bin eher Amor, würde ich sagen, oder?
Aber
ich habe da eine Liebe.
So
ich habe da eine. Na, ich habe da eine Liebe. Na, weil du mir sagst, ich bin eine. Also das habe ich noch nicht.
Ja,
dieses
das,
Gerücht
das
war
das
mir.
Erzählen die Menschen.
Du hast mich jetzt gerade komplett. Du hast mich jetzt gerade komplett über den Ding gehauen, weil ich habe noch nie gehört, dass ich eine Puffmutter war. Das ist jetzt das neueste Gerücht, das ich noch nie gehört. Aber ich finde es total interessant, dass wir uns darüber unterhalten. Finde
ja.
ich super. Ich habe bestimmt die ein oder andere dem einen oder anderen vorgestellt, ja. Das leugne ich auch gar nicht bei dir, überhaupt nicht. Aber ich habe sogar Freundinnen von mir zum Verheirateten. Also da finde ich dann Puffmutter den falschen Ausdruck. Ich würde mich eher Amor nennen.
Ja, aber ich habe Puffmutter gewählt, weil wir
du
die
kannst
sanften
ja,
Hinweise überhört haben.
Na, ich wusste ja gar nicht, auf was du hinaus willst. Ich wusste nicht, dass du auf Puffmutter hinaus willst. Da bin ich jetzt überrascht. Aber Dankeschön, ich sehe es als Kompliment und nennt mich einfach Amor.
Der Verlobte war ja mit im Camp oder im Sommerhaus der Stars.
Der war mit im Sommerhaus der Stars, ja.
Ja, nun muss ich dich ja fragen, was macht der Verlobte? Ich glaube, du hattest mir neulich mal gesagt, er ist Immobilien oder er
nein,
baut.
Nein, das hast du verwechselt. Der hat eine Firma für Online-Marketing, die heißt OMP, Online-Media-Partners, ist seine Firma. Und der macht so verkauft so Werbung im Internet, ja.
Ich dachte, er vermietet Wohnungen.
Nein, das ist was anderes. Er hat jetzt investiert, wir haben jetzt gerade im Mai, was ein richtig großer Mist war, hatte er sein großes Projekt realisiert, wo er sein ganzes Geld, seine ganzen Ersparnisse reingesteckt hatte. Und er hat ein Boardinghaus gebaut in Heidelberg. Ein Boardinghaus sind 16 möblierte Apartments, die er vermieten wollte. Und die Schlüsselübergabe war am 1. Mai dieses Jahr, zur Hochzeit der Corona-Krise, wo wir keine einzige Wohnung vermieten konnten. Also wir, sage ich, weil wir sind ja ein Team, wir sind ja wie Ehepartner, wir teilen alles zusammen. Und er hatte dann, also er hatte jetzt nicht große Verluste damit geschrieben, aber es war natürlich, hatte er eigentlich Einnahmen damit ab 1. Mai erwartet. Mit Corona konnte ja keiner rechnen. Und er hatte dann auch echt einen großen Einschlag mit, also so ein Minusgeschäft gemacht damit. Und im Moment läuft es auch alles noch ein bisschen holprig an, weil in Heidelberg gibt es im Moment keinen Medizintourismus, es gibt keine Professoren, die diese Apartments mieten und so. Und dann haben wir uns überlegt, weil wir hatten ja schon seit 2 Jahren das Angebot für das Sommerhaus, haben wir uns dann dazu entschieden, das Sommerhaus zu machen, was ein super tolles Erlebnis war. Spaß, ich darf nicht so viel darüber erzählen, aber ich würde sagen, ihr müsst euch das anschauen. Das war eine Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben und es hat Spaß gemacht.
Aber es stand in allen Zeitungen, dass du ja nach 2 Tagen, ich glaube, abgewählt, rausbefördert, nach Hause geschickt oder rausgewählt, verabschiedet wurdest. Wie ja. immer man es auch nennen will, du warst nach 2 Tagen wieder draußen, steht überall. Also, wie kam es dazu?
Ich darf dazu natürlich keinen Kommentar geben, ob ich nach zwei Tagen drin war oder draußen war oder wieder drin war. Man weiß es nicht.
Ja, aber warst du schuld oder waren die anderen schuld? War es fair oder war es unfair?
Es war, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch immer ganz unschlüssig über die Situation, wie das so abgelaufen
ist. Also ihr wart nach 2 Tagen wieder draußen. Und was sagen denn dann von deinem Unternehmer-Ehemann die Geschäftskunden? Also wenn ich mir vorstelle, jemand, den ich so in meinem, so verschiedene Menschen, die mich professionell begleiten, wenn ich die fragen würde, ey, kommst du mit mir ins Sommerhaus der Stars oder nach Thailand in die Villa oder in so ein Format, die würden ja denken, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe.
Ja, also du bist ja Single, deswegen kommt das für dich gar nicht in Frage. Du bist ja Single, deswegen kommt das im Moment für dich gar nicht in Frage. Aber für uns
meinte ich es aber nicht.
Nein, ich weiß, dass du nicht so meinst, aber lass mich bitte antworten. Also es war er hat mir super leid getan. Wir saßen in diesem Sommerhaus und ich hatte richtig Mitleid mit ihm. Und ich dachte, warum habe ich ihm das angetan? Warum habe ich ihn da reingezogen? Warum habe ich ihn in diese Darkness, in diese Unterwelt der Medienbranche, in diesen Fame reingezogen mit Presse? Warum? Es hat mir wirklich leid getan. Aber das Ding ist ja jetzt abgedreht. Und nachdem wir raus sind, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir eigentlich nur positive Resonanz gehabt. Und auch er hat viele Geschäftspartner von ihm haben gesagt, ey, cool, dass du das gemacht hast, dass du da quasi deinem Mann gestanden hast, dass du da neben deiner Frau Verlobten standest und dass ihr das zusammen durchgezogen habt. Und alle fanden das sehr unterhaltsam und gut. Also er hat mir, so wie er das mir vermittelt hat, hat er gesagt, er hat eigentlich keinen Nachteil daraus gehabt. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich ihm was Blödes reingezogen hatte.
Also ihr seid quasi verlobt schon?
Wir sind verlobt und ich hoffe
Wann
bald.
Wann habt ihr euch verlobt?
Wir haben uns verlobt am Valentinstag 2019.
Ist es hat die er erste einen Antrag Ehe gemacht. Des Mannes?
Das ist seine zweite Ehe. Wir sind noch nicht verheiratet, aber...
Ja. Ja, wünscht er sich Kinder oder hat er schon Kinder?
Er hat 2 Kinder, aber er wünscht sich Kinder, er liebt Kinder.
Da bist du ja dann eine rothaarige Stiefmutter im Pelzmantel.
So ist es, aber die Kinder lieben mich.
Ja. Und wirst du in Heidelberg heiraten oder in Istanbul? Denn dann lautet ja letztendlich die Visitenkarte Berlin, New York, Heidelberg, Istanbul.
Nein, also ich hatte, also meine Traumhochzeit eigentlich, die habe ich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, ausgemalt und überlegt und plane ich eigentlich einmal im Jahr, seitdem ich irgendwie denken kann, jedes Jahr neu. Ich würde am liebsten im Heidelberger Schloss in Heidelberg heiraten, wo meine Heimat ist, in der Jesuitenkirche, in der ich getauft, bei der Kommunion war und bei der ich auch bei der Firmung war. In dieser Kirche würde ich gerne getraut werden und meine Party im Heidelberger Schloss. Das ist eine ganz süße, beschauliche, schöne Stadt. Da haben wir in der Mitte einen Fluss, der heißt Neckar, eine schöne kleine Altstadt und oberhalb liegt ein Schloss. Und in diesem Schloss würde ich gerne heiraten.
Das ist meine Traumhochzeit. Wer hat das Schloss erbaut?
Verschiedene Kurfürsten, also Kurfürsten aus Heidelberg, aber das ist eine Schlossruine und die wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert wurden da verschiedene Anbauten, also das ist von Gotik bis bis Romantik, ganz verschiedene Baustile, weil in jedem Jahrhundert was dazu gebaut wurde. Bei jeder
Kurfürst, ist eine Ruine nach wie vor.
Ist eine Schlossruine und jeder Kurfürst, der da immer regiert hat, hat da ein was angebaut. Das Schloss sieht so ein bisschen zusammengewürfelt aus. Also ist nicht so wie
Versailles. Und da willst du oder in der Ruine heiraten?
Ja, in der Schlossruine.
Naja, alte Ruinen wirken ja am besten in der Abenddämmerung. Und du wirst eine große Feindin haben, wenn ich nicht zur Hochzeit eingeladen bin.
Liebe Desiree, du bekommst eine Ehreneinladung. Und ich habe vorhin mit Kubilai telefoniert und er meinte, er macht dich sogar zur Trauzeugin.
Und ich finde, eine rothaarige Stiefmutter im Pelzmantel, der muss man irgendwie auch beistehen. Und dann noch mit nackten Beinen in Stilettos.
Dankeschön.
Also das hat doch was. Es hat mich sehr gefreut, dass wir
Danke,
uns ausgesprochen
Desiree,
haben.
Danke, liebe Desiree, für die Einladung. Dankeschön.
Lose Luder. By Invitation Only. Der Podcast von und mit Desiree Nick. Produziert von Fandreams.